Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Nacht voller gruseliger Geschichten. Bevor wir anfangen, lasst gerne ein Like da und abonniert den Kanal. Das hilft uns enorm und sorgt dafür, dass ihr keine düstere Geschichte verpasst, die noch kommt. Schreibt in die Kommentare, aus welcher Stadt oder welchem Land ihr zuschaut und wie spät es gerade bei euch ist. Ich finde es spannend zu sehen, wie weit diese Geschichten reichen. Und sagt mal, seid ihr bereit für eine ordentliche Gänsehaut? Dann setzt die Kopfhörer auf, macht das Licht aus und macht es euch gemütlich, denn die erste Geschichte beginnt jetzt. Lass mich zuerst ein wenig Hintergrund schaffen, damit der Ablauf der Geschichte flüssiger wird. Das Ganze passierte vor fast 19 Jahren. Ich war fast 13 Jahre alt und wurde von meinen Großeltern großgezogen. Wir lebten in einer kleinen Touristenstadt in Florida. Mit ihren beiden Töchtern, meine Mutter war die ältere der beiden, hatten sie als Erwachsene große Schwierigkeiten gehabt und sie wollten alles tun, damit ich nicht genauso endete. Eine Art Neustart, wenn man so will. Entsprechend waren sie sehr streng. Meine Tante und ich standen uns sehr nahe. Sie wusste, wie es ist, bildlich gesprochen, unter einer Glasglocke aufgewachsen zu sein. Schließlich hatten meine Großeltern auch sie großgezogen. Und weil sie meine einzige Tante war, sorgte sie dafür, dass wir immer Zeit miteinander verbrachten, und sie war immer super cool. Ich übernachtete samstags oft bei ihr, und wir gingen raus, hingen auf dem Pier ab, und sie ließ mich sogar meinen Freund aus der Mittelstufe treffen, der immer Wege fand, dorthin zu kommen, wo ich war. Meine Großeltern hatten natürlich von all dem keine Ahnung. Ich verbrachte ja nur Qualitätszeit mit meiner Tante und verschaffte ihnen eine Pause. Und es war immer schön, eine jüngere weibliche Bezugsperson zu haben, da meine Mutter nie da war. Eines Abends, als wir draußen Spaß hatten, lernte meine Tante einen Typen kennen und die beiden verstanden sich richtig gut. Er war sehr nett und stellte sich mir vor. Er nannte sich Junior und anfangs war er irgendwie charmant und ein guter Redner. Nachdem wir eine Weile rumgehangen hatten, tauschten sie Nummern, dann gingen wir nach Hause und ins Bett. Sie trafen sich noch ein paar Mal und meine Tante schien Junior wirklich zu mögen. Er nahm sie mit zu sich nach Hause, stellte ihr seinen Vater vor und zeigte ihr sein Grundstück. Ich wohne seit 30 Jahren in dieser Stadt und bis heute könnte ich dir nicht genau sagen, wo es liegt. Ich war nur ein einziges Mal dort. Er brachte meiner Tante bei, wie man mit einer Waffe schießt. Ich erinnere mich, wie ihre Schulter vom Rückstoß zurückfederte und sie überrascht war. In seinem Schrank hing seltsame Flamenco-Tanzkleidung, alles scheinbar harmlos. Ich meine, jeder hat so seine Marotten. Vielleicht zwei Wochen später waren wir wieder auf dem Pier. Wir hingen bei den Münztelefonen herum und überlegten, was wir an diesem Abend machen und was wir zum Abendessen holen sollten. Junior und meine Tante waren Ende 20, Anfang 30, so sehr sie mich liebte. Ich kann mir vorstellen, dass ich ihr manchmal im Weg war, wie auch immer. Wir waren also auf dem Pier und er erzählte, er habe Schmerzmittel und bot mir sogar eines an. Ich lehnte natürlich ab und sagte ihnen, ich hätte eine hohe Schmerzgrenze. Mit einem breiten Grinsen. Daraufhin fragt er mich, ob er sich selbst davon überzeugen könne und versicherte mir, er werde mir nicht wirklich wehtun, er wolle nur Spaß haben. Dieser Mistkerl verdrehte mir den Arm, bis ich ein Knacken hörte. Ich fing an zu weinen und er lachte und sagte, »Ach, Süße, ich hab doch nur gespielt. Du hast gesagt, du hättest eine hohe Schmerzgrenze. Ich schätze, ich war stärker, als ich dachte, dass ich bin. Tut mir leid, kein Grund, den schönen Abend zu ruinieren, den wir alle haben.« Ich ging ins private Pierbüro, das mein Opa leitete. Ich weinte noch. Meine Tante kam herein und ließ mich wissen, dass sie das auch total daneben fand und mit ihm darüber gesprochen hatte. Sie ging wieder nach draußen und er fragte sie, was sie an dem Abend noch vorhabe. Sie sagte ihm, sie wisse nicht, ob ich nach dem gerade Passierten bei ihr übernachten würde. Ich quengelte nämlich. Ich wolle nach Hause. Ich war wütend, dass sie ihm nicht eine verpasst hatte, weil er mir wehgetan hatte. Er sagte ihr, sie solle sich um 2 Uhr morgens unter, nennen wir sie, der Sunset-Brücke am anderen Ende der Stadt mit ihm treffen. Er meinte, die Sterne seien wunderschön und wenn man genau hinhöre, könne man sogar die Fische platschen hören. Er sagte, er würde das gern mit ihr sehen und sie könnten im Mondlicht tanzen. Wir kamen alle aus einer Fischerfamilie und hatten sogar eine Zeit lang in einem Fischerstädtchen gelebt. Also war nächtliches Angeln unter einer Brücke nicht unbedingt etwas, das sofort eine rote Flagge gehisst hätte. Wenn es dunkel und spät ist, sind keine anderen Leute da, die die besten Plätze blockieren. Sie sagte, vielleicht, und wir gingen. Ich beschloss doch, bei ihr zu übernachten, brachte sie aber auch mit schlechtem Gewissen dazu, meinen Freund Charlie abzuholen. Als sie wieder zu Hause war, rief sie Junior an, bevor wir unsere Absprache wegen Charlie trafen, und sagte, sie komme, aber ich sei bei ihr. Er stöhnte, na gut, schon okay. Ich schätze, sie kann auch mitkommen. Vielleicht wird sie müde und schläft am Ende im Auto. Etwa eine Stunde, nachdem sie Junior angerufen hatte, setzte sich meine Tante zu mir, nahm mich in den Arm und entschuldigte sich dafür, was mit meinem Arm passiert war. Meine Tante war eine großartige Frau und ich liebte sie sehr. Dann rief sie Junior zurück und sagte ihm, er solle sich keine Sorgen machen. Sie würde Charlie abholen und ich hätte meine eigene Unterhaltung und die beiden könnten Zeit für sich haben. Da rastete er aus und fing an zu fluchen, wie kompliziert jetzt alles sei und dass er nur ein intimes Treffen mit ihr gewollt habe und keine verdammte Familienzusammenführung. Er redete und redete darüber, dass er keinen Bock habe, auf ein 13-jähriges Kind und ihren 14-jährigen Freund aufzupassen. Er legte auf, nachdem er sie eine durchgeknallte Kuh genannt hatte. Fassungslos legte meine Tante auf und erzählte mir, was passiert war. Wir machten mit unserem Abend weiter, mit Pizzataschen und Playstation und alles war in Ordnung. Er rief sie noch ein paar Mal an und schaute noch ein paar Wochen lang immer wieder am Haus vorbei, aber meine Tante ließ sich auf nichts ein. Nach einer Weile verschwand er aus unserem Leben. Die ganze Sache hatte nur einen Monat gedauert, wenn überhaupt. Und alles in allem war das nicht einmal die verrückteste Erfahrung, die meine Tante mit einem Mann gemacht hatte. Junior geriet bald in Vergessenheit und wir machten weiter mit unserem Leben. Spulen wir 2 Jahre vor. Ich war fast mit der Mittelstufe durch. Meine Tante war in eine Stadt gezogen, etwa 40 Meilen entfernt. Ich lebte noch bei meinen Großeltern und sie waren noch genauso streng wie eh und je. Eines Tages verpassten mein Freund Frank und ich den Bus nach Hause von der Schule und riefen unsere gute Freundin aus der Highschool Darla an, damit sie uns abholt und nach Hause bringt. Nachdem wir eine Weile herumgefahren waren, sie hatte einen großartigen großen roten Lastwagen und ich liebte es, darin herumzufahren und die Freiheit und den Wind zu genießen, rauchten sie Zigaretten, lachten und hörten Radio. Die Zeit, die ich sonst im Bus bis zu meiner Haltestelle verbracht hätte, reichte gerade, um schnell beim Taco-Autoschalter etwas zu holen. Wir cruisten noch ein wenig die Straße entlang, bevor wir in meine Nachbarschaft zurückfuhren. Frank wohnte nur die Straße hinunter von mir. Wir hatten an diesem Tag viel Spaß. Sie ließ mich zuerst raus und meine Großeltern kamen sofort vor die Tür. Der Anblick eines unbekannten Fahrzeugs verwirrte sie sehr, erst recht, als sie sahen, dass ich daraus ausstieg. Nachdem ich ihnen erklärt hatte, dass ich den Bus verpasst hatte und dass das eine etwas ältere Freundin von mir sei, dankten meine Großeltern ihr dafür, dass sie so nett war, mich nach Hause zu bringen. Das war das letzte Mal, dass ich meine Freundin gesehen habe. Sie erschien in den nächsten 5 Tagen nicht zur Arbeit. Ich nahm an, sie sei einfach abgehauen. Darlas Eltern steckten in einer richtig fiesen Scheidung. Ihr Vater hatte eine neue, sehr attraktive Freundin und die Mutter war darüber sehr verbittert, zu Recht. Für die Kinder war das alles peinlich. Ihr Lastwagen war nicht zurückgeblieben, also dachte ich, sie habe genug davon, dass sich ihre Eltern wie Kleinkinder benahmen und sei abgehauen. Ich vermisste sie, aber sie war in einer ganz anderen Liga der Freiheit. 16 zu sein ist ein völlig anderes Leben als 14. Ich wünschte ihr alles Gute und war vielleicht ein bisschen neidisch, dass sie aus dieser Stadt raus war, während ich noch hier festhing. 2 Wochen lang hörte ich nichts über sie, bis meine Großeltern gegen 9 Uhr abends einen Anruf bekamen und die Nachrichten einschalteten. Darlas Leichnam war im Wald gefunden worden. Sie war erwürgt und einfach dort liegen gelassen worden. Ich weiß nicht einmal, wie lange. Ich war am Boden zerstört. Das letzte Erlebnis mit ihr war so freudig gewesen. Und nun wurde ich von Trauer überwältigt und war entsetzt darüber, was ihr zugestoßen war. Sie war so jung, kaum älter als ich. Sie stand kurz davor, 17 zu werden. Das war eine furchtbar traurige Zeit für unsere Stadt. Die gute und zugleich bittere Nachricht war, dass sie den Kerl fassten, der es getan hatte. Er gestand, nachdem sehr belastende Beweise aufgetaucht waren, und während seiner Vernehmung gestand er auch den Mord an seiner Freundin, die seit 8 Jahren vermisst war. Und offenbar hatte er auch seinen Vater ermordet und dessen Tod so inszeniert, dass er wie ein Suizid durch Erhängen aussah. Als sie sein Polizeifoto einblendeten und seinen Namen sagten, wäre ich fast in Ohnmacht gefallen. Da, klar wie der Tag, starrte mir vom Bildschirm ein Bild von Junior entgegen. Ich kann mir nicht einmal ausmalen, was passiert wäre, wenn wir in jener Nacht unter die Brücke zu ihm gegangen wären. Vor ein paar Jahren brachte der Sender Investigation Discovery einen Beitrag darüber. Ich war schockiert, das im Fernsehen zu sehen. Die Erinnerungen kamen hoch und ich beschloss, alles aufzuschreiben. Ich habe im wahrsten Sinne des Wortes eine neue Wertschätzung für das Leben. Jetzt, da ich alt genug bin zu begreifen, wie knapp ich daran vorbeigeschrammt bin, ein Mordopfer zu werden. Meine Tante lebte weiter und schuf großartige neue Erinnerungen mit mir. Heute habe ich ein wunderbares Leben mit meinem Mann und 3 Söhnen. Etwas, das es höchstwahrscheinlich nie gegeben hätte, wenn damals in jener Nacht die Dinge anders gelaufen wären. Das passierte vor 2 Sommern, als ich in Kalifornien als Haussitterin für ein älteres Ehepaar aufpasste, das ich auf einer Arbeitskonferenz kennengelernt hatte. Es klang nach einem Traumszenario. Das Paar wollte 2 Wochen nach Hawaii in den Urlaub, wollte die Katzen aber nicht in eine Pension geben. Und ich hatte erzählt, dass ich Kalifornien so sehr liebgewonnen hatte und gern noch einmal hinfahren würde. Also dachten wir könnten uns gegenseitig helfen, wenn ich zu ihnen käme und Haus und Katzen hüten würde. Ich flog also hin und sie zeigten mir ein paar Tage lang alles. Sie brachten mir bei, wie ich mich um die beiden Katzen kümmern sollte. Eine davon war extrem scheu und ließ sich kaum blicken, was später wichtig werden sollte. Außerdem erklärten sie mir die Pflanzenpflege und gaben mir Zugang zu ihren Autos. Die beiden waren sehr großzügig und ehe ich mich versah, hatte ich sie am Flughafen abgesetzt und war nun auf mich gestellt. Anfangs war es wirklich wie ein Traumurlaub. Morgens ging ich zur Haustür hinaus und war nach kurzer Zeit auf den Wanderwegen rund um den nahegelegenen Mount Diablo. Ich war so begeistert von der Gegend, dass ich sogar anfing zu überlegen, ob ich dorthin umziehen könnte. Aber dann, etwa zur Mitte meiner letzten Woche dort, hatte ich beim Zurückkommen zum Haus plötzlich ein merkwürdiges Gefühl, fast so, als sollte ich nicht hineingehen. Ich schüttelte es ab und ging trotzdem hinein, denn es wurde spät. Drinnen zwang ich mich, dieses komische Gefühl zu ignorieren, machte mir etwas zu essen, stellte den Katzen ihr Futter hin und ging ins Bett. Ich war schockiert, die scheue Katze unter meinem Bett zu finden. Sie miaute kläglich. In der ganzen Zeit hatte ich sie nie aus der Nähe gesehen. Sie verließ das Schlafzimmer meiner Gastgeber sonst nie, außer wenn sie wohl nicht merkte, dass ich da war. Wieder ignorierte ich das seltsame Gefühl und nahm an, sie habe beschlossen, dass ich in Ordnung sei und schlief ein. Ich begann allerdings, nachts meine Schlafzimmertür abzuschließen. Etwa zur Mitte der Nacht meinte ich, Schritte auf dem Kies vor meinem Fenster zu hören, aber nachdem ich eine Weile lauschte und nichts weiter kam, schlief ich wieder ein. Am nächsten Morgen hatte ich dieses eigenartige Gefühl immer noch, beschloss aber, meine Tagespläne durchzuziehen. Ich fuhr zu einem kleinen Musikfestival nach Sonoma, ging Klamotten einkaufen und hatte insgesamt einen tollen Tag. Als ich jedoch zum Haus zurückkam, war die Haustür auf eine Weise verschlossen, wie ich sie nicht hinterlassen hatte. Normalerweise wurde der zusätzliche Sicherheitsriegel nie betätigt, nur das gewöhnliche Schloss. Und mein Schlüssel passte nur ins gewöhnliche Schloss. Der Riegel war jedoch definitiv vorgeschoben. Also rief ich meine Gastgeber an und suchte nach einem versteckten Schlüssel, der, zu ihrer Ehre, gut einen Fuß tief unter einem Busch vergraben war und ganz offensichtlich seit langem unberührt dort lag. Ich benutzte den Schlüssel, ging hinein und behielt ihn vorsichtshalber bei mir, falls es wieder passierte. Und es passierte wieder, diesmal an einer anderen Tür. Ich war in die Garage gegangen, um mir ein Getränk zu holen. Als ich mich umdrehte, um wieder ins Haus zu gehen, war die Tür zu und verriegelt. Für diese Tür konnte ich meinen normalen Schlüssel verwenden, aber ich war trotzdem ziemlich verblüfft. Meine eigenen Katzen sind total verrückt, also versuchte ich mir einzureden, die Katzen könnten mich irgendwie ausgesperrt haben, aber das war zu weit hergeholt. Ich beschloss, ich müsse die Schließmechanik falsch verstanden haben und hakte es ab. Von da an kontrollierte ich die Schlösser, wenn ich das Haus verließ oder in die Garage ging. In der Nacht, als ich zu Bett ging, war dieses üble Unbehagen noch da. Und die scheue Katze auch. Sie war sichtlich unglücklich über meine Anwesenheit, verließ mein Zimmer aber dennoch nicht. Wieder schloss ich die Schlafzimmertür ab und schlief ein. Am nächsten Morgen fühlte ich mich furchtbar. Übelkeit, Gliederschmerzen. Ich hatte keine Lust, das Haus zu verlassen. Also beschloss ich, zu Hause zu bleiben und einen Tag lang Netflix zu schauen. Im Laufe des Tages kam das merkwürdige Gefühl wieder auf und verwandelte sich dann in das untrügliche Gefühl, beobachtet zu werden. Gegen Nachmittag war mir so unwohl, dass ich beschloss, kurz rauszufahren, um den Kopf frei zu bekommen. Mir gingen ohnehin die Lebensmittel aus, also fuhr ich in den Laden und kaufte ein paar Dinge, von denen ich meinte, sie würden meinem Magen nicht schaden. Als ich an der Kasse zahlen wollte, sagte die Kassiererin den üblichen Satz: "Schönen Abend noch." Und ich brach augenblicklich in Tränen aus, was mich selbst und die arme Kassiererin schockte. Ein aufdringlicher Gedanke schoss mir durch den Kopf. Du könntest die letzte Person sein, die mir das jemals sagt. Im Auto weinte ich immer noch. Und alles in mir schrie, ich solle nicht zu diesem Haus zurückfahren. Aber ich hatte keine Wahl. Ich konnte die Katzen nicht vernachlässigen. Also fuhr ich zurück, parkte in der Einfahrt und redete gut eine halbe Stunde auf mich ein, einfach nur die Haustür zu öffnen. Ich dachte, wenn ich das erst geschafft hätte, würde es gehen. Die Katzen füttern und vielleicht danach in ein Hotel. Aber mein Körper ließ mich buchstäblich nicht hinein. Es war, als wäre ich im Eingangsbereich festgeklebt. Dann schloss ich mit mir selbst einen Deal. Ich würde in das Haus hineinrufen, dass ich bereits die Polizei verständigt hätte und sie unterwegs sei. Ich dachte, das würde jeden, der sich im Haus aufhielt, vertreiben. Also stellte ich mich in den Flur, blickte den Gang hinunter in Richtung Schlafzimmer und tat genau das. In dem Moment, als ich endete mit »Sie sind gleich hier. Wenn Sie nicht verhaftet werden wollen, verlassen Sie jetzt das Haus«, ging das Licht im Schlafzimmer meiner Gastgeber an und ich hörte ein Poltern. Ich rannte sofort zum Auto, rief diesmal wirklich die Polizei und bekam am Telefon mit der Disponentin einen Nervenzusammenbruch. Die Beamtinnen und Beamten durchsuchten das Haus und fanden niemanden, aber die Doppeltür zum Schlafzimmer meiner Gastgeber stand sperrangelweit offen und in einer Ecke hinter den Jalousien lag ein Haufen leerer Essensverpackungen. Es sah so aus, als hätte dort jemand gehaust und vom Zuschnitt des Hauses aus hätte diese Person einen perfekten Blick auf das Wohnzimmer gehabt, um mich beim Fernsehen zu beobachten. Die Polizei sagte, sie würden in der Gegend patrouillieren, aber mehr könnten sie nicht tun. Kaum waren sie weg, verzog sich die scheue Katze wieder ins Schlafzimmer meiner Gastgeber und ich sah sie bis zu meiner Abreise nicht mehr. Diese Erfahrung hat mich ziemlich mitgenommen, zumal man die Person nie erwischt hat und die Polizei auch keinen großen Eifer zeigte, weiter zu ermitteln. Ich musste noch 3 Tage in dem Haus bleiben. Es passierte nichts Ungewöhnliches mehr, und dieses seltsame Gefühl kam in der restlichen Zeit nicht zurück, aber der Schaden war angerichtet. Ich habe mich in einem Haus nie wieder völlig sicher gefühlt, ohne vor dem Schlafengehen einmal alles gründlich zu kontrollieren. Aber ich bin unendlich froh, dass ich auf mein Bauchgefühl gehört habe. Lieber lebe ich mit etwas Restangst, als gar nicht. Ich bin ein 35-jähriger Stadtforscher aus Arizona. Letztes Jahr brachen 2 Freunde und ich zu unserer bislang ehrgeizigsten Erkundung auf. Bei ein paar Details bleibe ich absichtlich vage und habe die Namen geändert. Ich will niemanden dazu verleiten, diese verlassene Anlage zu suchen. Ich verrate nur so viel. Sie liegt in der Wüste Nevadas und ist auf Google Earth nicht zu sehen. Meine Freunde nenne ich hier Rick und Morty. Wir fuhren mit reichlich Wasser und Ausrüstung hinaus in die Wüste, halb damit rechnend, uns zu verfahren und den Ort nie zu finden. Rick hatte über einen ehemaligen Armeekameraden von diesem Platz erfahren. Der war zwar nie dort stationiert gewesen, die Anlage war schon lange aufgegeben, wusste aber sicher, dass es sie gab. Er vermutete, dass dort irgendwann einmal 2 nukleare Sprengköpfe gelagert worden waren. Zunächst war ich strikt dagegen, irgendwo herumzustöbern, wo möglicherweise radioaktiver Abfall liegen könnte. Aber Ricks Freund versicherte uns, dass dort nichts sei, was einen nationalen Zwischenfall auslösen würde. Es war früher Sommer, die Tage wurden länger, also fuhren wir bei Tagesanbruch vom Motel los, verließen die Straße und rumpelten ein paar Stunden querfeldein, bis wir sie tatsächlich fanden. 3 Lagerhallen, jede so groß wie ein Flugzeughangar, umringt von 2 Maschendrahtzäunen mit Stacheldrahtkrone. Dutzende verrostete Schilder warnten in fetten Lettern, dies sei Regierungseigentum. Eindringlinge würden strafrechtlich verfolgt. Morty spähte bestimmt 15 Minuten lang mit dem Fernglas zur Anlage hinüber. Als er überzeugt war, dass das Gelände völlig verlassen war, legten wir unsere Ausrüstung an. Wir hielten uns alle für recht taugliche Überlebenskünstler, aber jeder hatte seine Spezialität, die ihn fürs Team unverzichtbar machte. Rick hatte die Kontakte, um Orte aufzutreiben, von denen praktisch niemand wusste. Außerdem war er unser Techniker und sprach 5 Sprachen. Morty war Feldsanitäter und Botaniker. Ich war der Kletterer. Wenn wir irgendwo hoch hinaus mussten, bahnte ich den Weg, indem ich freikletterte und eine Leine für die anderen legte. Außerdem war ich der Kräftigste. Im Notfall konnte ich jeden der beiden tragen, falls er sich schwer verletzte. Weil uns im Fall einer Festnahme eine saftige Geldstrafe bis hin zu Gefängnis drohte, nahmen wir ein Video auf, eine Nachricht an Freunde und Familie, falls etwas schief ging, und ließen das Telefon auf dem Rücksitz unseres Trucks. Man sah der Anlage an, dass sie seit langem kein Militär in offizieller Funktion gesehen hatte. Der Zaun war an mehreren Stellen beschädigt und hing durch. Das Schloss am Tor war längst abgerissen. Wir gingen einfach hinein, warfen sogar noch einen Blick in ein altes Pförtnerhäuschen. Überall lag Wüstensand wie Staub. In Türöffnungen und Fensterrahmen hatte er sich Zentimeter hoch gesammelt. Im ersten Gebäude, Büros, Schlafräume und eine Garage, in die man mein Haus locker hätte hineinstellen können, verbrachten wir etwa 40 Minuten. Abgesehen vom Bau selbst gab es dort so gut wie nichts Interessantes. Kaum Möbel, keine vergessenen geheimen Unterlagen oder Karten, keine persönlichen Fundstücke zum Einstecken. In der Garage lagen ein paar alte Reifen und Dutzende uralte Fett- und Ölflecken auf dem Boden. Ein bisschen enttäuscht, aber nicht entmutigt, gingen wir zum zweiten Gebäude und brachen die Tür auf. Wir benutzten eine unserer robusten Taschenlampen als Hebel. Drinnen ein praktisch kolossal großer, leerer Raum, überall verlassene Leitern und verstreute Metallstreben, hingeworfen wie Knochen in einer Löwengrube. Wir trennten uns, hielten aber Sichtkontakt, die Lampen immer im Kreis. Wir mutmaßten, dass hier einmal Panzer oder kleine Flugzeuge gestanden haben könnten. Wir riefen einander quer durch die Halle zu, die Echos waren herrlich. Ich blieb nahe an der Wand, während Rick und Morty weiter in die Mitte vordrangen. Da sah ich an der Stirnseite eine Tür, vielleicht zu einem Büro oder Abstellraum. Als ich näher kam, merkte ich keine gewöhnliche Tür, sondern eine mit Dichtung wie bei einer begehbaren Kühlkammer. Ich öffnete sie und leuchtete hinein. Ich hatte mit stickiger, stehender Luft gerechnet, heiß und unangenehm. Doch mir wehte ein Hauch von Kühle entgegen, als ob der Raum hin und wieder eine frische Brise abbekam. Der Raum war etwa so groß wie eine Doppelgarage, aber darin stand nur eines. Eine Wendeltreppe, die in die Tiefe zu führen schien. Ich trat heran und blickte in die Dunkelheit. Ich erkannte nichts. Also stieg ich ein paar Stufen hinunter, um zu sehen, wohin diese Geheimkammer führte. Nach vielleicht 20 Stufen, meine Stiefel klackten auf den Metallgittern, bekam ich plötzlich das Gefühl, mich in einem ungeheuer weiten, offenen Raum zu befinden. Jeder Schritt verhallte in ein Nichts. Ich leuchtete rundum und sah buchstäblich nichts außer mir und der Treppe. Endlose Finsternis ringsum. Ich vermutete, hier unten gäbe es eine natürliche Höhle, über der das Militär später gebaut hatte. Also stieg ich weiter hinab und verlor bald das Zählen der Stufen. Ich blieb stehen und lauschte. Ich knipste die Lampe aus, ließ die anderen Sinne arbeiten. Nichts außer meinem Atem. Kein Wasser, keine Echos. In der Nase nur der Metallgeruch der Treppe, dahinter vielleicht der abgestandene Höhlenhauch aus Stein und Staub. Wie viele Stockwerke war ich schon hinunter? 4, 5? Ich fischte eine 5-Cent-Münze aus der Tasche, ließ sie über das Geländer fallen und wartete. 4 Sekunden. 8, 10. Kein Aufschlag. Heilige Güte, wie tief ist das Ding? Ein Teil von mir wollte umdrehen, zurück zu festem Boden und Tageslicht. Der Entdecker in mir drängte weiter. Ich schaltete die Lampe wieder ein und stieg ab. Zum Glück, denn nach einem Dutzend Stufen endete die Treppe einfach. Der Mittelholm der Wendeltreppe lief noch weiter in die Tiefe, aber die Stufen waren weg, entweder abgebrochen oder nie gebaut. Ich setzte mich auf die letzten Stufen, ließ die Beine baumeln, spuckte hinab und versuchte, die Spur im Lichtkegel zu halten. Sie verschwand in der Tiefe. Ich pfiff, um über ein Echo ein Gefühl für den Raum zu bekommen. Nichts, nur das Gefühl, sehr weit oben zu hängen, ringsum Leere. Es war, als wäre ich in einem luftleeren Raum. Unheimlich. Ich machte ein paar Fotos mit der Digitalkamera, aber darauf war außer mir im Halbdunkel einer Metalltreppe nichts zu erkennen. Ich löschte sie. Dann begann die Taschenlampe zu flackern. Seltsam, die Batterien waren erst am Morgen frisch gewechselt. Da beschloss ich, umzukehren und Rick und Morty von allem zu erzählen. In diesem Moment veränderte sich die Luft und ich warf den Lichtkegel in die Dunkelheit. Da sah ich es, für ein paar Sekunden nur etwas Fliegendes, vielleicht 4, 5 Meter von mir entfernt. Groß. Ich erwischte den Umriss eines Flügels und eines klauenbewehrten Fußes. Mir wurde klar, ich war auf dem Territorium von etwas anderem. Ich sprintete die Treppe hinauf, so schnell ich konnte. Lampe rechts, Geländer links. Es dauerte länger als erwartet, bis ich oben war, doch dann schoss ich durch die dicht schließende Tür, zurück in die riesige Halle. Einen Moment lang stand ich da, rang nach Luft und fragte mich, warum ich nichts gehört hatte, als das Ding vorbeistrich. Es war lautlos geglitten, wie ein Hai durchs Wasser. Vielleicht war es nicht allein gewesen. Vielleicht hatten sie mich die ganze Zeit umkreist, während ich auf den Stufen saß. Von Rick und Morty keine Spur. Also trat ich durch die aufgebrochene Außentür ins Freie und erstarrte. Für einen Wimpernschlag dachte ich, ich hätte den Verstand verloren, sei gestürzt. Und der Mond stand hoch am Himmel. Das ergab keinen Sinn. Wie lange war ich auf der Treppe gewesen? 30 Minuten vielleicht. Ich griff sofort zum Funkgerät und rief die anderen. Rick meldete sich quasi im selben Moment, schrie, wo zur Hölle ich gewesen sei. Ich sagte, bei der Wendeltreppe. Dann fragte ich nach der Uhrzeit. Kurz nach 22 Uhr. Ich war fast 12 Stunden verschwunden. Rick und Morty fuhren den Truck direkt durch das Tor, hielten neben mir und brüllten, ich solle einsteigen. Dann gaben sie Vollgas. Zurück durch die Wüste. Die beiden waren völlig außer sich. Sie hatten den ganzen Tag nach mir gesucht, das Gelände in alle Richtungen durchkämmt. Warum ich nicht auf den Funk reagiert hatte, wollten sie wissen. Mir schwirrte der Kopf. Ich brachte kaum Worte hervor. Im Motel erzählte ich alles. Sie berichteten, sie hätten den Treppenraum gefunden und seien ein paar Stufen hinabgegangen. Sie hätten hinuntergerufen, gefunkt und seien wieder rauf. Ihrer Aussage nach reichte die Treppe nur etwa 2 Meter in die Tiefe. Bis heute habe ich keine Erklärung. Rick und Morty sind überzeugt, ich hätte mir den Kopf angeschlagen und alles nur geträumt. Aber ich hatte keine Verletzung. Ich stand auch nicht unter Drogen. Ich habe noch nie die Zeit einfach verloren. Ich wünschte, ich hätte die Fotos aufgehoben, nur um zu zeigen, wo ich war. Wir haben darüber gesprochen, zurückzukehren. Aber ich habe das Gefühl, ich bin damals ein ungeheures Risiko eingegangen, als ich diese Stufen hinabstieg. Ich will mein Glück nicht herausfordern. Manchmal träume ich von diesem schwarzen Nichts und frage mich, ob jemand anderes dort hinunterginge und etwas völlig anderes sähe. Diese Geschichte wurde mir aus zweiter Hand von meinem Cousin erzählt. Er ist jemand ohne jedes Interesse an Fiktion und ohne kreative Ader. Deshalb glaube ich ihm, wenn er sagt, dass ihm das 2005 auf einem Campingausflug passiert ist. Er und 4 seiner Freunde campten illegal in einem der Nationalparks im Mittleren Westen. Sie wanderten weit abseits der erlaubten Wege und beschlossen, an einem sehr malerischen Ort mit großartigem Blick über die Landschaft zu zelten. Es hatte den ganzen Weg über heftig geregnet und statt nachzulassen, wurde der Sturm nur schlimmer. Es war ein ungewöhnlich heftiges Gewitter und der einzige Grund, warum mein Cousin und seine Freunde nicht umdrehten, war, dass es mehr Aufwand gewesen wäre, den ganzen Weg zurückzulaufen und ihre Fahrzeuge zu suchen, als einfach das Lager aufzuschlagen. Sie wussten, dass sie mit hoher Wahrscheinlichkeit erwischt würden, wenn sie ein Feuer machten, aber sie taten es trotzdem, weil sie bis auf die Knochen nass waren. Sie gruben ein Loch in den Boden, umringten es mit Steinen und bauten mit Zeltstangen und einer Plane eine Abdeckung darüber. Sie fachten das Feuer so unnötig groß an, dass er es im Rückblick bereut. Sie hätten leicht einen Waldbrand auslösen können, wäre der Wald nicht so durchnässt gewesen. Schließlich mussten sie die Abdeckung wieder abnehmen, weil die Flammen zu hoch schlugen. Sie wurden mäßig betrunken, riefen Bigfoot-Heulaute in die Nacht und spielten ein Spiel, bei dem sie einen kleinen Stein durch die Flammen hin und her warfen. Wer ihn fallen ließ, musste sein Getränk an den Werfer abtreten. Jedes Mal, wenn der Donner grollte, musste einer eine der billigen Bierdosen aufmachen. Der Regen war so stark, dass ihre Rufe und ihr lautes Fluchen kaum durch das Blätterdach drangen. Später in der Nacht, nachdem der Regen das Feuer gelöscht hatte und mein Cousin eingeschlafen war, gab der Boden unter ihm nach und 2 der Zelte rutschten den Hang hinunter. Unten am steilen Abhang befreiten sich mein Cousin und sein Freund fluchend aus den Zelten, nur um festzustellen, dass sie bis zur Hüfte in einem Schlammsumpf steckten. Sie schleppten sich den Hügel wieder hinauf, triefend nass, vom Bauch abwärts voller Schlamm und weckten die anderen 3. Gemeinsam nahmen sie die Taschenlampen und gingen wieder herunter, um ihre Sachen so gut es ging aus dem Schlamm zu bergen. Nach ein paar Minuten tastenden Suchens spürte mein Cousin im Schlamm etwas Hartes und Glattes. Er dachte, es könne eine Zeltstange sein, zog es heraus und war völlig schockiert, als er erkannte, dass er einen Knochen in der Hand hielt. Er nahm an, es seien die Überreste eines Hirschkadavers, warf den Knochen zur Seite und wühlte weiter. Kurz darauf kippte die Stimmung. Jede und jeder von ihnen hatte inzwischen zwei oder drei weitere, unterschiedlich große Knochen im Sumpf gefunden. Sofort entbrannte ein Streit, ob es menschliche Knochen sein könnten. Keiner von ihnen kannte sich ausreichend mit Anatomie aus, um das sicher zu sagen. Mein Cousin versuchte, alle zu beruhigen. Es müssten Tierknochen sein. Hier habe offensichtlich jemand Abfälle entsorgt. Aber niemand hatte einen Huf, ein Geweih oder sonst etwas gefunden, das eindeutig auf ein Tier hingedeutet hätte. Daraufhin sagte mein Cousin, was auch immer das sei, er wolle nicht länger mit den Knochen baden und sie sollten den Hang wieder hinauf. In dem Moment zog einer der anderen einen Knochen aus dem Schlamm, an dem ein größeres Metallteil befestigt war. Es sah aus wie eine dieser chirurgischen Metallplatten, die zur Stabilisierung von Knochen eingesetzt werden. Da packte die Gruppe eine jähe Furcht. Sie kletterten rasch den Abhang hinauf, packten alles zusammen und löschten die noch glimmende Feuerstelle gründlich, bevor sie aufbrachen. Keinen der Knochen nahmen sie mit. Die Sonne ging gerade auf, als sie den Weg zurück erreichten. Sie beschlossen, nicht einfach zu gehen, ohne zu melden, was sie gefunden hatten. Sie warteten an einer Parkstation, bis sie öffnete, und schilderten dann ihren Fund. Zuerst stießen sie auf genervte Ungläubigkeit. Man sagte ihnen, sie sollten warten, bis jemand rausgefahren sei, um die Geschichte zu überprüfen. Nach ein paar Stunden traf die Polizei ein und vernahm jede und jeden von ihnen getrennt. Bei den Mitarbeitenden des Parkdienstes schlug die Stimmung von genervt zu alarmiert um. Die Gruppe wurde zur Polizeistation gebracht und dort stundenlang weiter befragt. Schließlich bestätigte man ihnen, dass es sich nicht nur um Tierknochen gehandelt hatte. Anfangs drohte man meinem Cousin und seinen Freunden mit Haft, wohl um sie zum Reden zu bringen und zur Ehrlichkeit zu zwingen. Außerdem hieß es, der Parkdienst werde sie wegen angeblicher Feuerschäden zu einer Geldstrafe heranziehen. Nach beinahe 8 Stunden durften sie jedoch mit ihren Sachen gehen. Eine Nachverfolgung gab es nie. Mein Cousin war verblüfft, dass der Vorfall keinerlei mediale Aufmerksamkeit bekam, und meinte später zu seinen Freunden, das sei vermutlich vertuscht worden. Der Parkdienst habe nicht einmal eine Spur in den Akten hinterlassen wollen. Mein Cousin sagte, dass sie zu 5 weit über 30 einzelne Knochen gefunden hätten und dass sicherlich noch viele weitere unter ihren Füßen lagen. Ich frage mich oft, ob mein Cousin und seine Freunde in jener Nacht durch den Sturm eine Massengrabstätte freigelegt haben, in der Dutzende Leichen lagen. Ich möchte gleich vorweg sagen, dass ich diese Geschichte leichter verständlich machen will. Dafür muss ich viele Dialoge verwenden. Natürlich wurde das Ganze nicht aufgenommen, also sind das nicht die genauen Worte der Beteiligten. Ich versuche nur, es so gut wie möglich zu erzählen, und ich glaube, es hilft uns allen, wenn ich viele Zitate benutze. Behaltet einfach im Hinterkopf, dass das meiste paraphrasiert ist. Das wird lang. Also los geht's. Ich habe das um 2 Uhr morgens geschrieben, und ich habe Corona. Deshalb entschuldige ich mich schon einmal im Voraus. Das passierte 2015, als ich 16 war und noch in meiner Heimatstadt lebte, einem vergessenen kleinen Küstenkaff mitten im Nirgendwo, so abgelegen, dass es vermutlich nicht einmal in den umliegenden Gegenden bekannt ist. Im Grunde gab es dort als Teenager nur 3 Möglichkeiten: ins Kino gehen, schwimmen oder in diesen jämmerlichen kleinen Laden namens Miller's Fun Park. Er ähnelt vielen Freizeitanlagen, nur in wesentlich schlechter. Eine miese Spielhalle mit kaputten Kugelwurfautomaten, Schlagkäfige für Baseball, die wahrscheinlich seit den frühen 80ern niemand mehr benutzt hat, ein erbärmlicher Minigolfplatz und die gefährlichsten Go-Karts, die man vermutlich je gesehen hat. Ernsthaft, Miller's Fun Park liegt am Rand eines Feldes. Auf der gegenüberliegenden Seite, ungefähr 3 Meilen weiter unten, ist der Strand und jenseits der einzigen Straße liegt Wald. Wenn unsere Stadt schon am Ende der Welt war, dann lag Miller's praktisch auf dem Mond. Jedenfalls zur Geschichte. Meine Cousine Emma und ich beschlossen, an einem Sommerabend Go-Kart zu fahren. Es war gegen 22 Uhr, also wussten wir, dass es fast leer sein würde. Genauso mochten wir es. Ich holte sie von zu Hause ab und wir machten uns auf den langen Weg. Als wir ankamen und auf dem fast leeren Parkplatz parkten, sprangen wir aus dem Auto und bezahlten unsere Go-Kart-Tickets. Es war niemand da, außer ein paar Jungs in der Spielhalle und einem Mann um die 60, der auf einer Bank bei den Schlagkäfigen saß. Emma schenkte ihm keine Beachtung und wir gingen zur Go-Kart-Bahn. Wie gesagt, diese Karts waren unglaublich gefährlich, also konzentrierte ich mich nur darauf, nicht ins Schleudern zu geraten und mich in einer der Kurven zu überschlagen. Deshalb bemerkte ich auch nicht, wie der Mann zum Zaun hinüberging und nicht, dass er uns beobachtete, bis wir nach unserer letzten Runde in die Boxengasse fuhren. Er stand auf der anderen Seite des Zauns, genau dort, wo ich hielt. Er starrte mich mit einem höchst beunruhigenden Ausdruck an. Auf seinen rissigen Lippen lag ein schiefes Grinsen und seine dunklen Augen glitzerten. Ich brachte ein unsicheres Lächeln zustande und reichte dem Typen, der die Go-Karts betreute, der offensichtlich total zugedröhnt war, noch eine weitere Fahrkarte. Dann fuhr ich wieder los. Diesmal konnte ich mich jedoch nicht konzentrieren. Dieser unheimliche Kerl gab mir ein ganz mieses Gefühl. Meine Augen wanderten immer wieder zum Metallzaun, wo er reglos stand und uns jedes Mal beobachtete, wenn wir in seinem Blickfeld waren. Und was mich am meisten störte, wir hatten nur 3 Tickets. Wir waren in unserer vorletzten Runde und er stand direkt neben dem Ausgangstor. Ich hoffte inständig, dass er verschwinden würde, bevor wir fertig waren. Aber natürlich, keine Chance. Unsere letzte Fahrt verging und ich hatte keine andere Wahl, als direkt neben ihm anzuhalten, den Gurt zu lösen und aus dem Go-Kart zu steigen. Ich warf einen Blick zu Emma, ein paar Schritte entfernt, um zu sehen, ob sie genauso verängstigt war wie ich. Aber sie schien nichts gemerkt zu haben, hüpfte zu mir herüber und prahlte, dass sie mich die letzten beiden Male geschlagen hatte. Ich hörte kaum zu. Ich öffnete das Tor und der Mann trat genau in dem Moment vor uns, als wir hinausgehen wollten. »Na, ihr zwei«, sagte er. Seine Stimme klang rau und er roch nach Zigaretten. »Was macht ihr hübschen Mädchen hier ganz allein?« Seine Augen huschten zu Emma hinüber. Sie sah ihn mit einer Mischung aus Verwirrung und Genervtheit an. »Wie bitte?« sagte sie und drückte sich am Tor vorbei, sodass sie neben mir stand. »Es ist schon so spät.« Sein Ton war genauso gierig wie sein Blick. Er erinnerte mich an eine Schlange. »Wissen eure Eltern, dass ihr unterwegs seid?« Ich antwortete schnell. »Ja, die warten sogar auf uns. Also sollten wir wahrscheinlich los.« Das war gelogen und das hörte man meiner Stimme vermutlich an. Ich versuchte trotzdem, an ihm vorbeizugehen. Das klappte nicht. Er packte mich an der Schulter, um mich vor sich festzuhalten. »Nee«, sagte er. »Ich habe gesehen, wie ihr allein hier reingefahren seid.« Mir rutschte das Herz in die Hose. »Wollt ihr gehen? Warum begleite ich euch nicht zu eurem Auto?« Er rückte näher und ich sah zu Emma um Hilfe. Mit einer schnellen Bewegung zog sie mich halb hinter sich und begann, den Kerl von oben bis unten zu mustern. Das war ziemlich dumm, denn wir waren beide klein. Und auch wenn sie ein paar Zentimeter größer war als ich, reichte keine von uns an seine Größe heran. Der Mann war locker über 1,80 groß. Emma schien das egal zu sein. »Eigentlich wollten wir gerade in die Spielhalle«, sagte sie scharf. »Ihr Freund trifft uns dort.« Ich hatte tatsächlich einen Freund, aber er würde nicht kommen. Er war nicht einmal in der Stadt und das wusste sie. Das Gesicht des Mannes veränderte sich sofort. Sein Grinsen verschwand und jetzt starrte er mich mit einem verärgerten Blick an, bei dem ich mich förmlich kleiner werden fühlte. »Freund«, sagte er rau. Emma gab mir keine Chance zu antworten. Sie packte meinen Arm und zog mich hinter sich in die Spielhalle. Die Jungs von vorhin waren schon weg und das Mädchen, das dort sonst arbeitet, war nirgends zu sehen. Dennoch fühlte es sich drinnen sicherer an als draußen. Wir rannten nach hinten und duckten uns hinter dem Greifautomaten. »Was machen wir jetzt? Ich habe mein Handy im Auto gelassen«, flüsterte ich aufgeregt. »Ich habe meins auch nicht«, sagte sie und schlug sich mit der Hand vor die Stirn. »Wir müssen einfach losrennen.« »Bist du verrückt? Der wartet sicher auf dem Parkplatz.« »Und der Typ von den Go-Karts? Kann der uns rausbegleiten?« Ich schüttelte nur den Kopf. »Der ist gerade völlig zugedröhnt. Ich will nicht riskieren, bis zum Ticketschalter zu rennen, und am Ende bringt es nichts. Dann bleibt uns keine Wahl.« Sie stand auf und zog mich mit hoch. »Los!« Ich schluckte schwer und hätte fast geweint. Ich war noch nie so verängstigt. Es war etwas so Verstörendes an diesem Typen draußen. Wir gingen Richtung Ausgang der Spielhalle und spähten, ob er in der Nähe war. Der Park war inzwischen komplett verlassen. Emma musste mich praktisch zum Ausgang zerren. Ich schaute in alle Richtungen, jederzeit darauf gefasst, dass der Kerl aus dem Wald käme und sich auf uns stürzte, aber er kam nicht. »Hol die Autoschlüssel raus«, wies Emma mich an, und ich zog sie aus der Tasche. Wir waren etwa 6-7 Meter von meinem Auto entfernt, als ich wie angewurzelt stehen blieb. »Was ist?«, flüsterte sie. Ich starrte das Auto an, die Schlüssel in der Hand. In dem Moment traf mich die furchtbare Erkenntnis, dass ich es gar nicht abgeschlossen hatte. Ich hab nicht abgeschlossen, Emma. Was? Ich hab nicht abgeschlossen. Was, wenn er... Ich brach ab, aber sie wusste, was ich sagen wollte. Sie schlich sich in Richtung Auto und ich griff nach ihrem Arm, um sie aufzuhalten, aber sie riss sich los. Ich guck nur kurz. Wenn ich renn, sage, rennst du. Ihre Stimme war leise. Ich nickte. Sie kam schließlich nah genug heran, um hineinzusehen. Doch an ihrem Zusammenkneifen der Augen sah ich, dass es zu dunkel war, um etwas zu erkennen. Mein Herz schlug mir bis zum Hals. Was, wenn er drin ist? Was, wenn er herausspringt? Was, wenn er versucht, uns zu erwürgen, wie in den Filmen? All diese Gedanken übertönten fast das unverkennbare Geräusch von Schuhen, die hart auf Asphalt aufschlagen. Mein Kopf schoss herum, und da war er. Er rannte mit voller Geschwindigkeit auf uns zu. Ich schrie, als ginge es um mein Leben, und sprintete zum Auto. Ich rüttelte am Türgriff und merkte dabei, dass ich doch abgeschlossen hatte. Und Emma stand schon auf der anderen Seite und schrie, ich solle aufschließen. Mit zitternden Händen fummelte ich an den Schlüsseln herum, ließ sie zum Glück nicht fallen und schloss auf. Ich riss die Tür auf und warf mich praktisch hinein. Ich bekam die Tür gerade noch zu, da war er schon da, hämmerte mit den Fäusten gegen die Scheibe und brüllte Unverständliches. Ich schluchzte inzwischen, schaffte es gerade noch, die Türen zu verriegeln, während er am Griff riss, so stark er konnte. Emma schrie, ich solle losfahren, und durch die Tränen stieß ich den Schlüssel ins Zündschloss und legte den Rückwärtsgang ein. Ich schoss rückwärts aus dem Parkplatz, bog so schnell ich konnte ab und trat das Gaspedal durch. Er rannte immer noch hinter uns her und brüllte, als ich den Wagen herumriss. Ich fuhr, als säße ich noch im Go-Kart, aber das war mir egal. Ich konnte die Straße vor lauter Tränen kaum sehen, und Emma musste mehrmals ins Lenkrad greifen, damit wir nicht verunglückten, bis ich mich wieder gefangen hatte. Wir fuhren den ganzen Weg zu mir nach Hause, mindestens 30 Meilen über dem Tempolimit. Wir erzählten weder meinen Eltern noch ihren, was passiert war. Rückblickend wünschte ich, wir hätten es getan, denn mit diesem Kerl stimmte offensichtlich etwas nicht. Aber wir hatten zu viel Angst davor, was sie sagen oder tun würden. Ich glaube, wir dachten, dass sie uns irgendwie die Schuld geben würden. Also blieb es ein Geheimnis zwischen mir und Emma, etwas, worüber wir erst Monate nach dieser schrecklichen Begegnung überhaupt gesprochen haben. Es versteht sich von selbst, dass wir nie wieder zu Miller's Funpark zurückgekehrt sind. Wenn ich zum Schluss noch etwas sagen darf, ich rate euch allen eindringlich, extrem vorsichtig zu sein, wenn ihr nachts ausgeht. Damals im Jahr 2000, als ich 11 war, flogen meine Mutter, mein Bruder und ich von West London nach Perth in Australien, um 5 volle Wochen wegen der Hochzeit meines Onkels dort zu verbringen. Das Haus meines Onkels war praktisch ein Palast. Er lebte in einer bewachten Anlage mit mehreren Sicherheitskräften, die patrouillierten, und hatte eine Alarmanlage, die so empfindlich war, dass schon das Fallen einer Stecknadel sie ausgelöst hätte. Am 4. Tag unseres Besuchs gingen alle Erwachsenen auf eine Party. Mein Bruder James, der 13 war, und ich sollten für eine Weile ganz allein im Haus meines Onkels bleiben. Aber da es dort so sicher war wie Fort Knox, machte sich niemand ernsthaft Sorgen. Unsere Mutter versprach, bis 1 Uhr morgens zurück zu sein und ließ uns ihre Handynummer da. Sie stellten die Alarmanlage scharf und fuhren los. Danach streiften James und ich staunend durchs Haus, als wären wir in einem Museum. Jede Tür und jedes Fenster, das wir fanden, war geschlossen und verriegelt. Schließlich gingen wir zurück ins Wohnzimmer und begannen, einen Film zu schauen. Wir stellten den Ton ziemlich laut, um die Raumklanganlage meines Onkels auszukosten. Nach etwa 30 Minuten pausierte James den Film und legte den Kopf schräg, als würde er auf etwas lauschen. Nach ein paar Sekunden zuckte er mit den Schultern und ließ den Film weiterlaufen. Keine 5 Minuten später hielt er wieder an und blickte in Richtung Diele. James und ich saßen im Wohnzimmer. In der Wand, die uns von der Diele trennte, befand sich eine rechteckige Zieröffnung mit Gitterstäben aus Gusseisen. Dahinter war nur Dunkelheit, denn vor dem Haus gab es keine Beleuchtung. Ich fragte, was er da mache, und er fauchte mich rasch an, leise zu sein. Er saß einige Augenblicke lang still da, dann schien er sich langsam zu entspannen, ließ sich wieder in seinen Sitz sinken und startete den Film erneut. Etwa 15 Minuten später hörte ich es dann auch. Schritte vom vorderen Teil des Hauses. Es klang nach schweren Stiefeln auf Marmor, und dass wir das trotz der lauten Anlage hörten, hieß, wer auch immer da war, versuchte ganz sicher nicht leise zu sein. Überraschenderweise geriet keiner von uns in Panik. Wir pausierten den Film nicht einmal noch einmal. Mein Bruder nahm einfach das Festnetztelefon und wählte die Nummer unserer Mutter, während wir beide in die dunkle Diele starrten und darauf warteten, dass jemand den Kopf durch die Zieröffnung stecken und zu uns herüberschauen würde. Mein Bruder musste ein paar Mal anrufen, bevor unsere Mutter endlich ranging. Er sagte viel ruhiger, als ich es geschafft hätte, er sei sicher, dass jemand mit uns im Haus sei. Unsere Mutter wies ihn an, den Panikknopf der Alarmanlage zu drücken und sich in einem der Schlafzimmer im Erdgeschoss zu verstecken. Sie sei bereits auf dem Weg. Ich erinnere mich, wie James und ich uns besorgt ansahen. Der Panikknopf befand sich im Einbauschrank in der Diele, genau dort, wo wir die Schritte zuletzt gehört hatten. Ich stand vorsichtig auf und ging, als wäre ich von meinem eigenen Körper abgekoppelt wie in einem Traum, langsam in den Flur, der in die Diele führte. Weiter als einen Schritt kam ich nicht, denn mir fiel der Bewegungsmelder oben in der Ecke des Raums auf. Mein Onkel hatte in jedem Zimmer solche Melder, die den Alarm auslösten, wenn niemand zu Hause war. Während unserer Anwesenheit waren die Bewegungsmelder zwar weiterhin aktiv, lösten aber keinen Sirenenalarm aus. Sie blinkten jedoch rot, sobald sie Bewegung registrierten. Von meinem Platz aus, mit Blick in die Diele, sah ich das Licht rot blinken. Ich war zu weit weg, als dass es auf mich reagiert hätte. Jemand war in der Diele und bewegte sich. Ich wich zurück und James griff mir sofort nach der Hand. Er musste meinen Gesichtsausdruck gesehen haben. Er zog mich in die Küche. Weil wir verängstigte Kinder waren, war unser erster Impuls, uns in der Speisekammer zu verstecken. Dort hielten wir es aber nur eine Minute aus, weil uns klar wurde, wie dumm es wäre, sich zu verstecken. Wir mussten aus dem Haus raus. Wir verließen die Speisekammer und schnappten uns zwei Messer aus dem Messerblock. Denn wie könnte man eine ohnehin schlimme Lage noch schlimmer machen, als in Panik mit riesigen Messern in der Hand durch die Hintertür in die Dunkelheit zu rennen? Kaum hatten wir die Küchentür geöffnet, ging die Alarmanlage los. Ich warf einen Blick zurück zur Zieröffnung und erhaschte den flüchtigen Anblick eines Mannes im blauen Hemd, der hindurchschaute. James und ich sprinteten an der Hausseite entlang, ohne überhaupt zu versuchen, das Gartentor aufzuschließen. James sagte mir, ich solle mein Messer unter dem Tor durchschieben. Er tat dasselbe. Dann kletterten wir beide über das Tor und rannten auf die andere Straßenseite. Ich war halb überzeugt, der Mann würde direkt hinter uns her sein und versuchen, uns zu packen, aber ich sah ihn nicht wieder. Tatsächlich sahen wir aus dem Haus heraus überhaupt nichts mehr, bis die Sicherheit kam, etwa eine halbe Minute später. Da saßen wir schon am Bordstein auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Aus dem Obergeschoss des Hauses war ein dumpfes Poltern zu hören. Der Sicherheitsmann blieb bei uns und ein paar Minuten später traf die Polizei ein. Drei Beamte rannten mit dem vom Sicherheitsmann bereitgestellten Schlüssel ins Haus und durchkämmten es. Unsere Mutter kam an und hielt uns fest im Arm, bis die Polizei die Alarmanlage abschaltete und wieder herauskam. Man erklärte uns, es sei niemand im Haus gewesen. Aber das Hauptschlafzimmer im zweiten Stock sei vollkommen verwüstet, Möbel durch den Raum geworfen, alles durcheinander. Vorher, als James und ich durchs Haus geschlendert waren, war dieses Zimmer in perfektem Zustand gewesen. Als mein Onkel eintraf, machte er einen Rundgang, wühlte sich durch das Chaos in seinem Schlafzimmer und kam zu dem Schluss, dass nichts fehlte. James und ich bekamen es richtig mit der Angst zu tun, als wir von der Polizei hörten, dass es unmöglich sei, dass der Mann bei scharf gestellter Anlage erst später hineingekommen sei. Viel wahrscheinlicher sei, dass er schon im Haus war und abgewartet habe, bis die Erwachsenen weg waren. Da der Eindringling nie auf unsere Hausseite herumkam, schloss man, er müsse nach hinten raus über die Steinmauer geklettert und zu Fuß über die Schnellstraße geflohen sein. Eine Sache lässt mir bis heute keine Ruhe. Wenn der Mann wirklich zum Stehlen dagewesen war, hätte er James und mich auf dem Sofa leicht überwältigen oder uns beim Weglaufen einholen können. Er musste ja mitbekommen haben, dass wir da waren, als er aus seinem Versteck kam. Der Film lief mit dröhnendem Raumklang. Offensichtlich wollte er nicht, dass wir ihn sehen, aber er wollte uns auch nicht wehtun. Das ließ mich über die Jahre vermuten, dass es jemand gewesen sein könnte, den wir kannten, auch wenn ich ihn bei dem kurzen Blick nicht erkannte. Ich bin außerdem nicht überzeugt, dass mein Onkel die Wahrheit sagte, als er meinte, es fehle nichts. Vielleicht wusste er die ganze Zeit, wer der Mann war, wollte ihn aber nicht anzeigen. Das ist nur eine Theorie, aber sonst habe ich keine Erklärung dafür, warum ein völlig Fremder sich im Haus verstecken, sich vor uns fernhalten, uns nicht verfolgen, dann das Schlafzimmer verwüsten und schließlich fliehen sollte, ohne irgendetwas mitzunehmen. Thank you. Das passierte mir in den Frühjahrsferien Mitte der 1990er Jahre, als ich noch studierte. Damals wohnte ich bei meinen Eltern in einer kleinen Gemeinde außerhalb von Seattle, Washington. Meine Eltern machten Urlaub in Florida, also hatte ich das Haus ganz für mich allein. Hier im Bundesstaat Washington, vor allem im Raum Seattle, regnet es viel. Und diese Nacht machte da keine Ausnahme. Das Haus meiner Eltern war ein riesiges, dreistöckiges Gebäude im Ranch-Stil, ursprünglich in den 1940er Jahren erbaut. Nachts hörte man das Knarren und Stöhnen der alten Holzdielen. Mein Vater hatte beim Kauf 1978 viel Geld in die Erneuerung der alten Infrastruktur gesteckt, aber dieses Knarren verschwand nie ganz. Als Kind hatte mich das verängstigt. Irgendwann gewöhnte ich mich daran. An jenem Abend saß ich im Wohnzimmer auf dem Sofa und schaute fern. Hinter dem Sofa befand sich eine große Glaswand mit Vorhängen und eine Schiebetür zu einer mit Insektenschutzgittern umschlossenen Poolterrasse. Ich war kurz davor einzunicken, als mich plötzlich ein lautes Geräusch hochfahren ließ, als hätte etwas gegen die Glasscheibe hinter mir geschlagen. Draußen tobte der Sturm, also vermutete ich, der Wind habe etwas vom Pooldeck gegen die Glaswand geweht. Ich stand auf, um nachzusehen. Als ich mich den Vorhängen näherte, wurde mir mulmig, als würde mein Körper mich vor einer Gefahr warnen. Ich hielt inne, versuchte mich zu beruhigen, riss dann plötzlich den Vorhang zur Seite. Nichts, nur der Blick auf den leeren Pool, der den Nachthimmel spiegelte, während der Regen durch die Überdachung rieselte. Erleichtert seufzte ich und beschloss, das Außenlicht einzuschalten, um sicherzugehen, dass der Sturm nichts umgeworfen hatte. Der Lichtschalter war gleich neben mir, da ich am äußeren Ende der Wand stand. In dem Moment, in dem das Licht anging, wich mein Blick erschrocken auf etwas ab, das ich nie wieder vergessen werde. Zwei Gestalten in dunklen Ponchos mit Kapuze am gegenüberliegenden Ende des Pooldecks Hand in Hand, während der Regen um sie herabströmte. Ich erstarrte. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich konnte nicht glauben, was ich sah. Es war, als verlangsamte sich die Zeit. Die Gestalt näher am Beckenrand ließ die Hand der anderen los und begann mit energischen Schritten auf die Glasfront zuzugehen. Die Angst wurde so übermächtig, dass ich, nicht stolz darauf, ein jämmerliches Quieken ausstieß und ins Wohnzimmer zurückwich. Langsam wich ich vom Vorhang zurück, als sich ein dunkler, vermummter Umriss im Glas spiegelte und sich zur Außenlampe an der benachbarten Wand bewegte. Ich sah, wie die Gestalt etwas warf. Sofort danach klirrte Glas und das Licht erlosch. Ich drehte mich um und rannte in die Garage, die über einen Flur direkt hinter mir zu erreichen war. An dieser Stelle muss ich erklären, beide meiner Eltern sind strikt gegen Schusswaffen. Sie hatten sich Anfang der 1970er Jahre sogar bei einer Demonstration für strengere Waffengesetze kennengelernt. Es gab also garantiert keine Waffe im Haus, mit der ich mich hätte verteidigen können. Das Beste, was ich tun konnte, war, mir in der Garage einen der Golfschläger meines Vaters zu schnappen. Dann lief ich in das Gästezimmer im zweiten Stock, das einen Blick auf den Poolbereich bot. Ich nahm das Schnurlostelefon vom Nachttisch und wählte sofort den Notruf 911. Aufgeregt schilderte ich der Leitstelle, was gerade geschah, während ich gleichzeitig versuchte, durch das Fenster zu sehen, ob die Eindringlinge noch auf der Terrasse waren. Leider konnte ich wegen des peitschenden Regens nichts erkennen. Die Leitstelle sagte, Streifen seien unterwegs und ich solle im Haus bleiben, bis sie da seien. Dann hörte ich etwas, das mir das Herz stehen ließ. Ich weiß nicht mehr, ob ich die Leitstelle aufgelegt oder das Telefon fallen gelassen habe. Ich weiß nur, dass ich den Golfschläger fester packte und den Blick auf die Schlafzimmertür richtete. Wie gesagt, unser Haus kann sehr knarzen, besonders die Treppe. Und nun hörte ich ganz deutlich, wie jemand die knarrenden Stufen hinaufstieg. Ich wich zurück, hörte die Schritte in den Flur vor der Tür treten, dann begann die Klinke zu rütteln, erst leise, dann immer heftiger. Schließlich erschütterte heftiges Hämmern die ganze Tür. Ich stellte mich darauf ein, dass die Person jeden Moment durchbrechen könnte. Aus dem Hämmern wurden dröhnende Schläge, als würde jemand sein ganzes Gewicht gegen die Tür stemmen, um sie einzutreten. Alle Türen im Haus meiner Eltern sind aus massiver Eiche, durch und durch dick. Nach etwa 5 Minuten hörte ich eine zweite Person rasch die Treppe heraufkommen. Kurz darauf zischte eine Frauenstimme, »Ich sehe draußen die Polizei, wir müssen weg.« 2 Schrittepaare eilten die Treppe hinunter über den Fliesenboden des Wohnzimmers. Ich vermutete, sie seien durch den Poolbereich hinaus. Kurz darauf hörte ich Rufe durch den Regen, und als ich wieder aus dem Fenster blickte, sah ich 2 Taschenlampenkegel, die in dieselbe Richtung zeigten. Der starke Regen und die Gitterkonstruktion der Terrasse verhinderten, dass ich genau erkennen konnte, was geschah. Ich nehme an, die Eindringlinge ergaben sich zwei Polizisten. Es klingelte an der Haustür, gefolgt von einer Stimme, die sich als Polizei ausgab. Ich legte den Golfschläger weg, ging zur Eingangstür und sah erst durch den Türspion nach, bevor ich öffnete. Ich erklärte dem Beamten, dass ich angerufen hatte, und war erleichtert, als ich erfuhr, dass beide Täter im Garten festgenommen worden waren. Man bat mich, auf der Veranda zu warten, während zwei Beamte das Haus durchsuchten. Während ich wartete, sah ich, wie zwei Personen in den Streifenwagen auf der Straße gesetzt wurden. Ich konnte keine Gesichter erkennen, aber sehen, dass es ein Mann und eine Frau waren. Später erfuhr ich, dass es sich um zwei Drogenabhängige handelte, die Häuser und Wohnungen im Raum Seattle aufbrachen und außerdem als Hauptverdächtige in einem Mordfall galten. Die Polizei vermutete, sie hätten das Schloss der Schiebetür aufgehebelt. Möglich ist aber auch, dass ich sie versehentlich nicht verriegelt hatte, weil ich am selben Tag noch schwimmen gewesen war. Meinen Eltern erzählte ich erst nach ihrer Rückkehr, was passiert war. Ich wollte ihren Urlaub nicht ruinieren. Ich werde meine Eltern immer lieben und respektieren, aber dieses Ereignis hat meine Haltung zu Schusswaffen verändert. Manchmal sind sie notwendig, denn in der Nacht lauern allerlei Gefahren. Vorab eine Entschuldigung, falls ich in dieser nächsten Geschichte irgendwelche Namen falsch ausspreche. Im Februar 2003 mietete ich ein Zimmer in einem Hochhaus in Daegu, Südkorea. Kurz nach 10 Uhr morgens wurde ich vom Heulen der Sirenen geweckt. Ich schaute aus dem Fenster und sah, wie Rauch aus dem Eingang der Yongangno-Station quoll. Es war nicht eine winzige Rauchfahne, als hätte jemand den Inhalt eines Mülleimers angezündet. Es war eine massive Rauchwand, die aus dem Untergrund nach oben drückte, so dicht, als wäre ein Vulkan ausgebrochen. Nachdem ich beobachtet hatte, wie sich die Straße unten in ein Meer aus Einsatzfahrzeugen verwandelte, ging in meinem Gebäude der Alarm los und forderte uns zur Evakuierung auf. Ich verließ das Haus, hatte aber keine Ahnung, wohin ich gehen sollte. Der Rauch war unglaublich dicht und in jede Richtung drängten sich Menschenmengen zu Fuß davon. Also huschte ich zurück ins Gebäude, kauerte mich in den Eingangsbereich, hielt mein Gesicht dicht am Boden und atmete die frische Luft aus den Lüftungsschlitzen der Klimaanlage ein. Dort blieb ich ein paar Stunden, unfähig, mich hinaus auf die Straße zu wagen und zu riskieren, niedergetrampelt oder erstickt zu werden, aber auch zu ängstlich, weiter ins Gebäude hinein zu müssen, falls es Feuer fangen würde. Ich hatte keine Ahnung, was vor sich ging. Ich vermutete, eine Bombe sei explodiert. Ohne Zugang zu einem Telefon blieb mir nur das Warten, 1000 Fragen im Kopf, in der Hoffnung, dieser Albtraum möge enden. Schließlich lichtete sich der Rauch, doch als er es tat, wurde das Schreien draußen nur noch lauter. Benommen taumelte ich auf die Straße. Feuerwehrleute mit Atemmasken, die hektisch gestikulierten. Ich fühlte mich, als sei ich an den Ufern Pompejis unmittelbar nach dem Ausbruch angeschwemmt worden. Und ich wusste einfach, dass ich mein Leben nie wieder so ansehen würde wie zuvor. Erst fast eine Woche später erfuhr ich die ganze Geschichte. Ein 56-jähriger arbeitsloser Mann namens Kim Dae-han war an jenem Morgen am Bahnhof Daegu in einen Zug gestiegen, mit der Absicht, den Zug in Brand zu setzen und die Fahrgäste bei lebendigem Leib zu verbrennen. Han litt infolge eines 2 Jahre zuvor erlittenen Schlaganfalls an Depressionen, der ihn teilweise gelähmt zurückgelassen hatte. Später sagte er der Polizei, er wünschte, er hätte sich das eigene Leben genommen. Aber auf eine Weise, bei der er Hunderte mit in den Tod reißen würde, damit sein Schmerz in Erinnerung bliebe. Auf Überwachungskameras sah man, wie er mit einer Sporttasche in die Station ging. Darin befanden sich Kanister mit brennbarer Flüssigkeit. Als sich der Zug in Bewegung setzte, öffnete er die Tasche und begann, die Flüssigkeit auszuschütten. Als andere Fahrgäste sahen, wie er an seinem Feuerzeug herumhantierte, stürzten sie sich auf ihn, um ihn aufzuhalten. Vergeblich. Im Wagen brach Feuer aus. Als sich an der nächsten Station die Türen öffneten, konnten Han und mehrere andere Fahrgäste entkommen. Einige standen noch in Flammen. Sobald der Zug zum Stehen gekommen war, begann sich das Feuer rasch über alle 6 Wagen zu verbreiten. Unten am Bahnsteig war so viel Rauch, dass keine der Kameras erkennen konnte, was genau geschah. Ein weiterer Zug, der in Gegenrichtung in die Station einfuhr, wurde zwar angewiesen, vorsichtig weiterzufahren, aber nicht anzuhalten. Bei der Ankunft an der Yongangno-Station kam der Zug direkt neben den brennenden U-Bahn-Wagen zum Stehen. Der Zugführer wusste nicht, was er tun sollte. Nach etwa einer Minute fiel in der Station der Strom aus, sodass der Zug nicht mehr abfahren konnte. Während der Zugführer verzweifelt per Funk um Hilfe zu rufen versuchte, geriet er schließlich in Panik, verließ den Zug und ließ die Fahrgäste darin eingeschlossen zurück. An Bord gab es keine Feuerlöscher, auf den U-Bahn-Bahnsteigen keine Sprinkleranlagen und der Rauch war so dicht, dass die Rettungskräfte die Züge stundenlang nicht erreichen konnten. Es war noch früher Berufsverkehr. Über 190 Menschen, Männer, Frauen und Kinder, kamen ums Leben. Kim Dae-han wurde später im Krankenhaus gefunden, wo man seine Verbrennungen behandelte. Am 5. August 2003 wurde er zu lebenslanger Haft verurteilt. Dort starb er gut ein Jahr später, am 31. August 2004. Der Zugführer des zweiten Zuges wurde wegen strafbarer Fahrlässigkeit festgenommen. Ebenso 6 weitere Mitglieder der U-Bahn-Betreibergesellschaft der Metropolregion. Und das ist meine Geschichte, wie ich praktisch direkt über einem der schlimmsten Massenmörder der Geschichte lebte. Kurz darauf verließ ich die Stadt und habe seitdem versucht, jeden Tag als weiteres Geschenk zu schätzen. Reich an neuen Möglichkeiten. Vor 2 Jahren arbeitete ich in einem sehr kleinen Kaffeestand, etwa eine halbe Stunde außerhalb von Seattle. Ich war zu diesem Zeitpunkt seit 7 Jahren Barista und hatte noch nie eine Situation erlebt, die mein Sicherheitsgefühl beim Alleinarbeiten wirklich erschüttert hätte. Leider sollte sich das ändern. Am Donnerstag, dem 7. November, meinem Geburtstag, begann ich um 18.45 Uhr wie gewöhnlich den Stand zu schließen. Es war sehr selten, dass nach 18.30 Uhr auch noch Kundschaft kam. Deshalb zuckte ich unwillkürlich zusammen, als ich von der Espressomaschine aufblickte, die ich gerade reinigte, und einen Mann hinter der Scheibe des geschlossenen Fensters stehen sah. Zu meinem Schrecken machte er keinerlei Geräusch und versuchte auch nicht, meine Aufmerksamkeit zu erregen. Stattdessen stand er einfach völlig still hinter dem Fenster, den Mund zu einem unnatürlichen, starren Lächeln verzogen. Zunächst war ich nicht einmal sicher, ob er überhaupt eine Bestellung aufgeben wollte. Vielleicht gehörte er zu einer größeren Gruppe von Durchreisenden und Obdachlosen aus der Gegend, die gelegentlich an den Stand kamen und um kostenlosen Kaffee oder Wasser baten. Aus Sicherheitsgründen bediente ich nach Einbruch der Dunkelheit normalerweise keine Laufkundschaft mehr. Aber da ich ihm in die Augen gesehen hatte, verlangte der Anstand, ihn zumindest zu beachten. Widerwillig entschied ich mich, ihn zu bedienen. Er stellte sich als Ivan vor. Er wirkte ungefähr in meinem Alter, insgesamt gepflegt, Kleidung und Erscheinung sauber, und trotz eines leichten osteuropäischen Akzents sprach er sehr gutes Englisch. Seine Augen jedoch waren zutiefst beunruhigend. Sein Blick ließ mir sofort den Magen flau werden, meine Intuition schlug Alarm. In meinem Kopf gingen sämtliche roten Flaggen hoch. Ich konnte das tiefe, fast überwältigende Gefühl von Dunkelheit, das von diesem Menschen ausging, nicht abschütteln. In ihm war etwas Böses, das ich unmöglich ignorieren konnte. Bald sollte ich erfahren, warum ich das so stark fühlte. So höflich ich es trotz wachsender Bedenken vermochte, begrüßte ich ihn und begann, die Maschine für ein Getränk vorzubereiten. Doch er schien nicht zu wissen, was er bestellen wollte. Zweimal fragte ich, was ich ihm machen könne, bevor ich mir still eingestand, dass er wohl nicht wegen des Kaffees hier war. Schließlich gab er die Bestellung ganz auf und lenkte das Gespräch auf belanglose Themen. Er fragte, woher ich sei und wie lange ich schon an diesem Stand arbeite. Ich beantwortete jede Frage kurz und knapp, in der Hoffnung, mein Ton und mein offenkundiges Desinteresse würden signalisieren, dass ich das Gespräch nicht fortsetzen wollte, zumal er nichts kaufte und ich kurz vor Feierabend stand. Nach einer langen Pause fragte er, »Hast du einen Freund?« Genervt erwiderte ich knapp, »Nein.« An diesem Punkt wollte ich unser Gespräch beenden, also sagte ich ihm, dass ich jetzt schließen müsse, um nach Hause zu fahren. Daraufhin ging er vom Fenster weg und meinte, er freue sich sehr darauf, mich sehr bald wiederzusehen. Nach einer knappen Minute war er außer Sicht, aber die gruselige Aura blieb. Mein Bauchgefühl sagte mir, dass er nicht weit weg war, dass er mich von irgendwo außerhalb meines Blickfelds beobachtete. Vorsichtig schloss ich den Stand ab, verriegelte Türen und Fenster, ging zu meinem Auto und fuhr nach Hause. Am nächsten Tag hatte ich die Begegnung schon wieder vergessen und arbeitete wie üblich. Gegen 19 Uhr neigte sich meine Schicht dem Ende zu. Ich war mit dem Schließen fast fertig, als ich aus dem Augenwinkel etwas bemerkte. Ich drehte den Kopf zur gegenüberliegenden Seite des Stands und dort, deutlich sichtbar für mich und die Überwachungskameras, stand der Mann von gestern. Mir sank der Magen. Schlagartig wurde mir bewusst, wie kalt es in dem Stand war. Er lächelte mich mit einem räuberischen Grinsen an, winkte und zog dann das geschlossene Fenster vor sich auf. Auch wenn er sich nicht offen aggressiv gab, war allein diese Handlung unglaublich bedrohlich. Sie ließ mich schutzlos fühlen. Ich räusperte mich und sagte so bestimmt wie möglich, dass ich Feierabend hätte und ihm nichts mehr machen könne, da die Maschine bereits gereinigt und die Kasse geschlossen sei. Er zog das Lächeln noch breiter und antwortete: »Schon gut, ich bin nicht wegen des Cafés hier, ich bin wegen dir hier.« In diesem Moment veränderte sich die Stimmung zwischen uns spürbar. Aus der Angst, die mich eben noch beherrscht hatte, wurde schlagartig gereizte Entschlossenheit. »Es ist mir egal, weshalb du hier bist«, sagte ich so scharf, wie ich konnte. »Das muss bis morgen warten, denn ich habe verdammt nochmal geschlossen.« Sein Lächeln erlosch. Seine Augen fokussierten sich noch stärker auf mich. Sein Blick wurde härter. »Habe ich nicht gesagt, dass ich dich morgen sehe?«, sagte er. Weniger wie eine Feststellung als wie eine Drohung. Ich schluckte hart, und sobald er außer Sicht war, stürzte ich zum Fenster, schlug es zu und warf hastig den Riegel vor, auch wenn ich ihn nicht mehr sehen konnte. Ich wusste, dass er noch da war. Ich fühlte seinen Blick auf mir. Ich verließ den Stand so schnell ich konnte, stieg ins Auto und fuhr nach Hause. Diesmal allerdings ging er mir die ganze Nacht nicht aus dem Kopf. Schlaf fand ich keinen. Der folgende Morgen war ein Samstag, also stand ich wie üblich unvernünftig früh auf, um 5 Uhr. Ich kam etwa 10 Minuten zu früh am Stand an und die ersten Stunden verliefen normal. Gegen 8.30 Uhr, während ich das milde Wetter bewunderte, sah ich einen vertrauten Wagen heranfahren. Als er näher kam, erkannte ich meinen Ex-Freund Jonathan. Das war ungewöhnlich, da wir wegen seines Fremdgehens, das vor etwa 6 Monaten unsere Beziehung beendet hatte, nicht gerade im besten Einvernehmen waren. Er fuhr langsam an das offene Fenster heran. Skeptisch fragte ich, was er hier wolle. »Du siehst mich heute wahrscheinlich nicht gern«, sagte er, »aber ich wollte dir einen nachträglichen Geburtstag wünschen und fragen, wie es dir geht.« Gerade wollte ich mich halbherzig bedanken, da bemerkte ich etwa 100 Yards, knapp 90 Meter, entfernt jemanden zu Fuß auf den Stand zukommen. Es war Ivan. Ich flüsterte Jonathan hastig zu, er solle bei mir bleiben, selbst wenn noch ein anderer Kunde an die andere Seite des Stands fahre, bis der Mann, der da gerade herangekommen war, wieder verschwunden sei. Er erkannte die Angst in meinen Augen und stimmte zu. Ich zwang mich zu möglichst ruhiger Fassung, wandte mich dem Fenster auf der gegenüberliegenden Seite zu, just in dem Moment, als Ivan dort ankam. Ich ging langsam zu ihm herüber und sah sofort, dass er geweint hatte. Gerötete Augen, ein paar Tränen, die über die Wangen liefen. Ungeachtet seines sichtlich aufgewühlten Zustands sagte ich ihm, er müsse gehen. Ich würde ihn nicht bedienen. Noch bevor ich den Satz beenden konnte, unterbrach er mich abrupt. »Ich brauche das nicht mehr. Du kannst es haben.« Dabei warf er seinen russischen Pass auf die Ablage vor mir. Verblüfft hob ich ihn auf, mit einer Mischung aus Vorsicht und Unlust, und fragte, warum er ihn nicht mehr brauche. »Ich werde ihn einfach nicht mehr brauchen.« Seine Worte blieben zwischen uns hängen, während ich zu begreifen versuchte, was diese Geste bedeutete. Dann stieg ein harter Stich der Angst in meiner Brust auf. Das Gefühl kroch mir langsam in den Hals und entwich schließlich als hörbares Keuchen, genau die Bestätigung, auf die Ivan gewartet hatte. Kein Gast aus einem fremden Land würde bereitwillig auf seinen Pass verzichten, es sei denn, er plante einen Akt endgültiger Endgültigkeit. Er hatte ganz sicher nicht vor, nach Russland zurückzukehren. Um die stumme Eskalation zu durchbrechen, blickte ich über die Schulter zu Jonathan, der jetzt einen deutlichen »Was zur Hölle geht hier vor« Ausdruck im Gesicht hatte. In diesem Moment erkannte er das verzweifelt flehende Entsetzen in meinen Augen und seine Miene schlug in panische Entschlossenheit um, während er zu begreifen versuchte, was zwischen diesem Fremden und mir gerade geschehen war. Als ich wieder zu Ivan sah, war anstelle der Tränen nun ein Blick getreten, den ich nur als völligen Wahnsinn beschreiben kann. An diesem Punkt kippte die Dynamik unseres Gesprächs endgültig. »Gott ist mir letzte Nacht im Traum erschienen«, sagte er leise. »Er hat mir gesagt, dass du meine Frau sein wirst. Du bist meine Frau.« Ein krankhaftes, sadistisches Lächeln zog sich um seine Mundwinkel, so dass es fast körperlich wehtat, hinzusehen. Mein Herz hämmerte gegen die Rippen. Adrenalin schoss durch meinen Körper. »Du bist meine Frau und jetzt kommst du mit, jetzt gleich.« Damit stützte er die Hände fest auf die Fensterkante und begann, sich hinüberzuziehen. Im selben Moment warf ich mich über die kurze Distanz zwischen uns, schlug das Fenster zu und verriegelte es. Er ließ sich wieder herab, hielt inne und schenkte mir einen Blick, bei dem mir das Blut in den Adern gefror. In meinem Inneren begann etwas zu beben, wie ich es noch nie erlebt hatte. Eine nervöse Vibration, die sich durch den ganzen Körper fraß. Das hier war noch nicht vorbei. So viel war mir klar. Ivan zwinkerte kurz, wandte sich dann mit offenkundiger Absicht der Rückseite des Stands zu. Bald hörte ich das leise, aber unverkennbare Piepen der Tasten des Zahlencodes am Hintertürschloss. Ivan versuchte, durch den einzigen tatsächlichen Eingang in den Stand zu kommen. In meinem Kopf wusste ich, dass er niemals einen vierstelligen Code erraten würde und schob die Sorge beiseite. »So leicht wird das nicht«, murmelte ich, ohne recht daran zu glauben. Das, was ich als nächstes hörte, vergesse ich nie. Das Signal des Keypads für eine erfolgreiche Eingabe, gefolgt vom lauten, schweren Geräusch, wie der Stahlriegel in der Tür zurückschnappte. Vor meinen Augen existierte nur noch die Tür, alles andere verschwamm. Als hätte ein grelles Scheinwerferlicht sie angeleuchtet, lag der Rest im Dunkel. Die Zeit stand still. Ich hatte kein Gefühl mehr für Raum oder Dauer. Die Tür begann sich langsam von außen aufzudrücken, und durch die Wände des Stands hallte ein ohrenbetäubender Schrei. Erst in diesem Moment begriff ich, dass es mein eigener war. Durch den Spalt schob sich das größte Messer, das ich je gesehen hatte, gefolgt von Ivans Hand, die es fest umklammerte. Ivan trat durch die Hintertür in den Stand. Bevor ich weitermache, eines vorweg. Solange man nicht selbst in eine Lage gerät, die die Kampf- oder Fluchtreaktion erzwingt, weiß man nicht, wie man letztlich reagieren wird. Die Angst, die diesen Mechanismus triggert, ist größer als die meisten erahnen und die eigene Reaktion darauf ist nicht willentlich. Ich nahm das als gegeben hin, aber was auch immer er vorhatte, ich hatte vor zu überleben. Und nicht nur zu überleben, sondern ihm eine Lektion zu erteilen, die er offenbar nötig hatte. Unterschätze niemals, wozu jemand fähig ist, wenn es ums Durchhalten geht. Plötzlich erinnerte ich mich, dass Jonathan noch im Wagen auf der anderen Seite des Stands war. Ich rannte zum Fenster und schrie durch die Scheibe: »Jonathan, er hat ein verdammtes Messer!« Jonathans Augen wurden riesig. Er riss die Fahrertür auf und sprintete zur Rückseite des Gebäudes. Im äußersten Winkel meines Blickfelds sah ich eine dunkle, wuchtige Gestalt in den kleinen Innenraum des Stands treten. Ivan stand nicht weiter als 3 Meter von mir entfernt. Ein Gefühl der Beklemmung legte sich über jeden Winkel des Raums. Die Luft wurde so schwer, dass mir das Atmen schwer fiel. Sie fühlte sich dick und giftig in meinen Lungen an und brachte mich beinahe zum Husten. Während ich nach Luft rang, begann Ivan, die wenigen Schritte zwischen uns zu verringern, langsam provozierend. Das Messer hielt er fest in der Hand. Es hing an seiner Seite. Leise, gegen die optische Brutalität anflüsternd, sagte er: »Du bist meine Frau.« Mehr als 3 Schritte kam er nicht. Plötzlich schlang sich von hinten ein Arm um seinen Hals. Wie gelähmt vor Angst sah ich, wie Jonathan ihn am Hals packte und so heftig zurückzog, dass Ivan die Füße wegrutschten. Im nächsten Moment lagen beide draußen vor der Tür auf dem Boden. Jonathan hielt ihn in einem Schwitzkasten, aus dem er sich nicht befreien konnte. Jonathan brüllte klare Anweisungen, er solle sich nicht bewegen, sonst, Zitat, würde er ihm das Leben aus dem Leib würgen. Überraschenderweise blieb Ivan völlig reglos, ohne den geringsten Widerstand. Jonathan trat das Messer aus seiner Reichweite und rief mir zu, ich solle es aufnehmen und sicher verwahren, bis die Polizei da sei. Es fühlte sich an wie Stunden, bis die Beamtinnen und Beamten eintrafen. 6 Polizisten waren nötig, um Ivan in den Streifenwagen zu bugsieren. Die ganze Zeit rief er, Gott habe ihn gesandt und er sei lediglich gekommen, um das abzuholen, was ihm zustehe.